Wir haben ja heute Morgen gesehen, wie diese Anfechtung oder Prüfung zwei Gründe haben kann. Einmal, dass Gott uns zu unserem Besten dieser Versuchung aussetzt, führe uns nicht in Versuchung, ist ja das Gebet. Aber das Zweite ist auch, dass der Teufel uns angreift. Ich möchte ganz klar betonen, wenn wir mittendrin stecken in diesen Anfechtungen oder Prüfungen, ist es meistens nicht sofort ersichtlich, wo es herkommt. Spielt auch keine Rolle. Geistlich müssen wir immer gleich reagieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Alles, was nach feindlicher Aktivität riecht, müssen wir abwehren, geistlich, und uns trotzdem Herr Jesus zu Füßen werfen und alles von ihm erwarten. Also die Grundhaltungen sind die gleichen. Und es ist jetzt so, wenn wir unser Manuskript angucken, kommt jetzt ein Punkt, der eine ganz große Rolle spielt, und zwar, ich habe jetzt das ganze Kapitel von 2. Korinther 4 aufgeschrieben. Ich bin tief überzeugt, dass der 2. Korintherbrief mit das seelsorgerlichste Buch der ganzen Bibel ist. Und 2. Korinther 4 vielleicht das seelsorgerlichste Kapitel. Und zwar, da gibt es ein Problem, wenn man in diesen Kämpfen drinsteckt und geistlich nicht die richtige Sicht hat. Dann muss uns das klar sein, dann wird der Teufel genau unsere Situation missbrauchen, um uns in die Resignation hineinzutreiben. Ich denke, das kennt jeder, wo der Teufel dann sagt, hat sowieso keinen Wert, du schaffst es sowieso nicht. Und guck mal, jetzt hast du so treu im Herrn gedient, jetzt passiert dir das, jetzt passiert dir jenes. Das ist typisch die Stimme Satans, der uns versucht, kaputt zu machen. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Prophetisch, schattenbildlich, sagt Daniel 7, 25. Und da beschreibt sie in der direkten Rede der Antichrist. Und wir wissen ja, dass bevor der Antichrist kommt, sein Geist da ist. Das heute ist die Vorbereitung für das. Und der antichristliche Geist wirkt bereits massiv. Und da sagt die Bibel, und das ist ein ganz zentraler Punkt, er wird die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Man könnte es auch übersetzen, zermürben. Er macht sie, ich sage es mal so, weich. Er zermürbt sie. Er bringt sie in eine Situation, wo sie mit Gedanken beschießt und dann passiert etwas. Und das ist das, was an und für sich Gott nie will. Dann kommt Resignation. Und genau dieses Problem, wenn die Anfechtung oder die Prüfung geistlich nicht richtig verarbeitet wird und es dem Teufel gelingt, praktisch uns anstelle von Gott hier zu beeinflussen, dann passiert es, dass Gläubige kaputt gehen. Und insofern ist Anfechtung und Prüfung immer eine Zeit, die auch gefährlich ist. Das muss uns klar sein. Wenn wir das Falsche tun und dem Teufel zuhören, dann kann es sein, dass wir resigniert werden. Und ein resignierter Mensch, ich sage es einmal so, in der Firmenwelt haben wir das immer innere Kündigung genannt. Das heißt, wenn jemand innerlich kündigt in der Firma, ist er ja immer noch da, er arbeitet immer noch. Und so gibt es Gläubige, die sind immer noch da, sind immer noch in der Versammlung, betet immer noch in der Gebetsstunde, geht in die Bibelstunde, geht in die Versammlung, gebet vielleicht sogar Zeugnis, aber innerlich ist etwas gestorben, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da ist etwas gestorben, das die Bibel Hoffnung nennt. Also sie leben jetzt in einem Zustand, wo keine Hoffnung ist für Sieg, für die Zukunft, dass sie das alles überwindet, dass sie vor Gott so sind, dass Gott mit ihnen zufrieden ist. Das heißt, man dreht sich um das eigene Versagen, dreht sich um die Situation, die einem nicht gefällt. Und wenn das ein Dauerzustand ist, dann wird man immer mehr zermürbt. Und der antichristliche Geist, und ich bin auch überzeugt, dass die Corona-Krise so eine Situation ist, wo die Gläubigen in dieser Heimsuchung genau, und zwar, ich sage es mal so, so wie es der Paulus beschreibt, vom Teufel angegangen werdet. Und das Ziel ist es, auch dort die Gläubigen zu zermürben. Ich sagte ja heute Morgen schon, dass die Scheidungsrate sich verfünffacht hat. Und die Krisen der Gemeinde sind eskaliert, dass sich Gemeinden wegen diesem Corona-Zeugs sogar gegenseitig verleumden und denunzieren und das Schlimme ist, aha, passiert, was unter Gläubigen nicht sein kann. Das heißt, diese Resignation und das, was hier passiert, ist für uns ein gewisses Problem. Und wenn wir jetzt uns das 2. Korinther 4 mal angucken, dann sagt Paulus, und das sagt er ja nicht umsonst, darum, wir kommen am Schluss nochmal zu 2. Korinther 3, da steht man vorm Angesicht Jesu. Wenn wir vorm Angesicht Jesu stehen, darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Er sagt also, ich lasse mich nicht entmutigen, ich behalte die Hoffnung. Man könnte es ganz einfach sagen, ich gebe nicht auf. Wisst ihr, und ich sage es einmal ehrlich, viele Bibelstellen lesen wir nur theoretisch. Wenn wir sehen, das Alte Testament sagt, der Gerechte fällt 7-mal, und sagt, 7 ist die Zahl Gottes, er fällt 7-mal, aber steht 7-mal wieder auf. Dann muss es klar sein, dann sagt die Bibel, wenn du in diesen von Gott gegebenen Prüfungen, die er auch zulässt, auch vielleicht was er zulässt, dass der Teufel mich ergreift, dann darf es nie sein, wenn ich hier auch zu Fall komme, dass ich nicht wieder aufstehe. Das heißt, es darf alles passieren in der Erfechtung, nur nie, dass ich innerlich resigniere, dass ich aufgebe, dass ich praktisch sage, ich schaffe es nicht. Und das ist nämlich im Endeffekt das Ziel des Teufels. Wenn ihm das gelingt, ich sage es immer ganz ungeschützt, dann hat er mich. Dann kann er mit mir machen, was er will. Dann passiert es auch, dass ein Gläubiger, der innerlich aufgegeben hat, vielleicht in der Psychiatrie landet. Es kann aber auch sein, dass ein Gläubiger, der innerlich aufgegeben hat, in die Sünde fällt. Wisst ihr, das Ziel des Teufels ist immer, mich vom Angesicht Jesu wegzudrängen und mich zu Fall zu bringen. Das muss uns klar sein. Das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Er will uns zu Fall bringen. Und dazu benutzt er die Resignation. Aber eins muss auch klar sein, alles, was uns der Teufel sagt, ist entweder Halbwahrheit oder direkte Lüge. Keine Aussage des Teufels uns gegenüber ist so, dass sie in der Gesamtheit der Wahrheit entspricht. Er ist der Vater der Lüge. Er lügt uns an. Er lügt uns auch an über unsere Situation. Er lügt uns an über unsere Gefühle. Er lügt uns an über die Gedanken. Da kommen wir dann dazu. Ist ein spezielles Thema der Erfechtung. Aber hier hast du etwas, wo Paulus eigentlich ganz einfach sagt, weil wir vom Angesicht Jesus stehen, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Was ist der Rückschluss? Wenn ich nicht vom Angesicht Jesus stehe, dann lasse ich mich entmutigen. Und das ist das Problem. Wenn ich mich entmutigen lasse, dann passiert etwas. Dann zermürbt mich der Teufel weiter, wie es in Daniel 7 steht. Sobald ich wieder Hoffnung fasse, sobald ich wieder ins Angesicht Jesus suche, hört der Prozess auf der Zermürbung. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Da draußen liegen die Neue Testamente, wo ich euch geraten habe. Und zwar, man kann zum Beispiel hingehen und nicht nur, was Gott tut oder was ich tue, hier sich eintragen, sondern man kann auch hingehen und diese geistlichen Dinge, wo man zum Beispiel sieht, was lügt mich der Teufel an und was sagt die Bibel als Wahrheit dazu, kann man auch gucken. Wisst ihr, man kann da hunderttausende so kleine Studien machen, immer zwei Dinge. Du kannst dann immer gucken, was der Teufel macht, wie er dich anlügt und wie Gott reagiert. Und ich denke, dass das ein ganz zentraler Punkt ist, wenn wir hier das sehen, was Paulus hier uns sagt. Er sagt, wir lassen uns nicht entmutigen. Und jetzt kommen wir zum ganz zentralen Punkt. Und das ist das, was ihr in dem Neuen Testament auch euch anstreichen könnt. Ich sage es euch einmal ungeschützt. In der Regel ist die ganze Erlösung auf zwei großen Füßen aufgebaut. Der eine Fuß ist, was hat Gott getan? Das vollkommene Opfer Jesu, das Vergießen des Blutes. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das sind die Heilswahrheiten. Das ist die sogenannte Stellung in Christo. Die kann man zum Beispiel so im Neuen Testament rot anstreichen. Alles, was Gott für mich getan hat. Und jetzt kommt das Zweite, das kann man dann blau anstreichen oder andere Farbe. Wie reagiere ich darauf? Jetzt kommt nämlich ein ganz zentraler Punkt. Gott hat an keinem einzigen Punkt vorgesehen, dass ich außer ihm gegenüber passiv bin. Also Anfechtung gegenüber, die Angriffe des Teufels gegenüber, ist Passivität, dass ich mir's gefallen lasse und nichts tue, immer tödlich. Und ich muss lernen, wie muss ich reagieren? Wo muss ich etwas tun? Wo muss ich nichts tun? Das Einzige, wo die Bibel eine Passivität positiv für mich herausstreicht, ein Musterbeispiel, das ist Römer 12, wo die Bibel sagt, ich soll mich durch die Erneuerung meines Sinnes vom Herrn verändern lassen. Da halte ich im Herrn still, passiv, dass er mich verändern kann durchs Wort Gottes. Aber ich darf nicht, wenn der Teufel mich anlügt und die Resignation kommt, darf ich nicht passiv der Resignation gegen sein. Wenn ich passiv bin, wenn die Resignation kommt, dann zermürbt es weiter. Das ist ein Zustand, der ist nicht neutral, der bleibt nicht. Dann nimmt meine Passivität zu, meine Resignation nimmt zu, meine Zermürbung nimmt zu und ich werde immer schwächer. Und irgendwann hast du Leute, die wollen da eigentlich nicht mehr. Kaum einer macht das aktiv, indem er dann sagt, dann gebe ich halt auf, sondern man wird zum Heuchler. Und genau das will der Teufel. Er will Leute, die nicht mehr vorm Angesicht Jesu stehen, die nicht vorwärts gehen. Und darum ist die Resignation etwas Tödliches. Und Paulus hat extra dieses Kapitel geschrieben, unter der Inspiration des Heiligen Geistes, um das letztendlich auszulöschen, dass der Gläubige sich das nicht gefallen lässt. Er sagt nämlich, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Das heißt, ich lasse es nicht zu. Wer erlaubt es dem Teufel? Ich. Das heißt, ich darf das nicht zulassen. Wisst ihr, es geht nicht automatisch, sondern ich lasse es nicht zu. Ich muss sagen, nein, ich will das nicht. Ich will nicht die Hoffnung verlieren. Ich will nicht resigniert sein. Ich will nicht angelogen werden. Ich will, nämlich nicht. Wisst ihr, und da kommt diese unsagbare falsche Lehre, die da die Reformatoren teilweise hatten, vom unfreien Wille des Menschen. Entschuldigung, wie kann man so etwas lehren, wenn die Bibel sagt, im zentralen Bereich des Endes der ganzen Bibel, Offenbarung 22, 17, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wisst ihr, dann kann ich doch nicht sagen, ich habe einen unfreien Wille, alles macht der Herr. Das ist was ganz anderes, wenn ich sage, ich bin unerlöst, ohne Wiedergeburt, nicht in der Lage, das Gute zu tun. Das ist richtig. Aber ich kann doch nicht sagen, ich habe keinen Wille. Natürlich habe ich einen Willen. Und Paulus sagt, ich lasse es nicht zu, dass ich entmutigt werde. Damit gehe ich aus der Passivität raus und sage, nein. Wisst ihr, sobald ich nichts mache und nur passiv bleibe, erlaube ich praktisch dem Teufel, dass er was tut. Ich habe das den Leuten mal seelsorgerlich so erklärt. Ich habe gesagt, pass auf, das ist so, der Teufel lügt dich an, der Teufel greift dich an, er wirft dir einen Ball zu. Wenn du passiv bist, dann trifft dich der Ball, das ist unangenehm, oder du fängst ihn auf, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe gesagt, wenn aber jetzt mir jemand einen Ball an den Körper wirft und ich will die Wirkung nicht, die Resignation, dann muss ich ihn also entweder mit der Hand oder mit der Faust wegschlagen, dass er zurückgeht. Ich muss agieren. Ich muss sagen, ich will das nicht. Ich gehe dagegen. Und wenn ihr in der Anfechtung nicht dagegen geht, dann frisst sie euch auf. Ich habe das durchlebt. Dann frisst sie mich auf. Und zwar, ich fange dann an, und jetzt kommt das Ding, ich nehme dann ein Vollbad. Wisst ihr in was? Im Selbstmitleid. Ich gehe dann ins Selbstmitleid, auch ich Armer, keiner hat so schwer wie ich, guck her, ich habe doch so treu im Herr gedient, warum passiert das? Wisst ihr, und dann hat der Teufel leichtes Spiel, weil dann schickt er dir, und Gott lässt es zu, um mich zu erziehen, dann schickt er dir die nächste Enttäuschung und wieder Enttäuschung und wieder Enttäuschung. Wisst ihr, ich habe das lange nicht erkannt. Was ist denn Enttäuschung? Das heißt doch, ich war getäuscht. Ich habe eine falsche Vorstellung. Und wenn das dann rauskommt, dass ich eine falsche Vorstellung habe, dann bin ich enttäuscht, weil es nämlich nicht so war, wie ich dachte. Wenn ich aber sofort nach der Wahrheit gehe, und das sagt jetzt der Paulus hier, nämlich nach dem Wort Gottes, dann werde ich gar nicht enttäuscht. Wenn man nach dem Wort Gottes geht, wird man nie enttäuscht. Paulus sagt jetzt, wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab, wir gehen nicht mit Hinterlicht um und fälschen auch nicht Gottes Wort. Jetzt kommen wir zum zentralen Bereich. Das Wort Gottes hat nur eine Funktion, uns die Wahrheit zu vermitteln. Und die Bibel sagt, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, Gott nimmt das Wort Gottes, um uns aus der Resignation rauszuführen, um uns zu heiligen, um uns zurechtzubringen. Und jetzt sagt er, wir fälschen es nicht. Ich will jetzt nicht über gefälschte Bibeln, gefälschte Urtexte reden. Ich möchte mal eine ganz andere Fälschung anführen. Der Mensch ist nämlich ein Weltmeister darin, sich selber anzulügen. Der Mensch liest oft die Bibel mit einem Blick, dass er das genau hineinliest, was er hören will. Das ist eine Form von Täuschung. Ich darf nicht hineinlesen, was ich will. Ich muss sagen, Herr, rede, dein Knecht hört. Nämlich nicht das, was ich hören will, sondern was er mir sagt. Und dann geht die Täuschung bei mir weg und dann geht auch die Resignation weg. Und darum sagt Paulus, wenn du willst, im Endeffekt, dass du hier nicht in Resignation fällst, musst du das Wort Gottes ohne Täuschung auch deiner selbst annehmen. Du musst einfach nehmen, was geschrieben steht. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ganz viele Gläubige, die letztendlich bereit sind, dem Wort Gottes gehorsam zu sein, nach dem Wort Gottes zu leben. Aber es gibt einen Punkt. Da gibt es eine Falle. Und die Falle steht in 1. Korinther 4, 6. Da sagt die Bibel, Paulus nennt es so, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Der Mensch neigt einfach dazu, selbst wenn er gehorsam ist im Wort Gottes dazu, eigene Vorstellungen zu haben. Diese eigenen Vorstellungen führen zu einem, ich sage es einmal so, Erlebnis, das nicht mit dem, was Gott eventuell sagt, übereinstimmt. Und dann kommt die Enttäuschung. Das heißt, viele Enttäuschung kommt, weil wir etwas interpretieren und etwas uns vorstellen und geistlich etwas wollen, was Gott gar nicht sagt. Ich gebe euch einen Rat. Wenn ihr irgend mit etwas rumkämpft, nehmt euch einfach ein paar Minuten Zeit und geht hin und überlegt, sagt Gott etwas dazu. Dann müsst ihr euer Denken dem unterordnen, was Gott dazu sagt. Jetzt kommt aber das Wichtigste. Sagt Gott nichts dazu, dann will er euch nichts sagen. Dann lasst einfach die Finger davon. Wisst ihr, ich kann da nicht hingehen und einfach sagen, ja, Gott sagt zwar nicht, aber ich stelle mir das so vor, so soll es gehen, so soll es gehen. Dann bist du schon im Teufel in die Falle gegangen und schon beginnt der Seitzermobungstaktik. Das heißt, ich muss lernen, nicht nur das tun, was die Bibel sagt, sondern ich muss auch lernen, das, was die Bibel nicht sagt, nicht zu tun. Für mich war es ganz schwer. Die Leute kommen zu mir und sagen, Karl Hermann, wie ist das? Und dann hast du ja als junger Mensch vor allem der Ehrgeiz, jede Frage zu beantworten. Und ich habe dann lernen müssen, die Leute zu sagen, ich weiß es nicht. Dann haben Leute mir das Gesicht nahe gesagt, du hast doch eine Lehrbegabung, wie kannst du sagen, ich weiß es nicht? Dann sage ich, wisst ihr, warum ich es nicht weiß? Weil die Bibel nichts dazu sagt. Ja, was meinst denn du? Sage ich, spielt keine Rolle. Wenn Gott nichts sagt, sag ich auch nichts. Und es gibt Dinge, wo Gott nichts sagt, dann habe ich nichts zu sagen. Dann habe ich nichts zu tun, nichts zu praktizieren, mich überhaupt nicht mit dem abzugeben, dann muss ich das fliehen. Wisst ihr, und das ist ein Punkt. Immer wenn ich das nämlich tue, was eigentlich gar nicht geschrieben steht, ich gehe einfach über das hinaus, dann passiert etwas. Dann bin ich in einem Bereich, wo der Teufel, weil ich durchs Wort Gottes nicht geschützt bin, mich bedienen kann, mir Dinge zuschanzen kann und dann wird er mich irgendwo reintreiben, dass ich genaue Vorstellungen habe und weil das ja nicht biblisch ist und Gott mich ja liebt und mir das austreiben will, schickt er mir Anfechtung, schickt er mir Prüfung, wo genau das zusammenbricht. Und da bin ich enttäuscht. Und wenn ich das alles nicht begreife, und einfach sagt, wieso lässt Gott zu, dass ich enttäuscht werde? Dann passiert etwas. Dann habe ich schon den zweiten Schritt der Zermürbung hinter mir. Ich habe es mir mal so gemerkt, wisst ihr. Wir hatten zu Hause in der Bäckerei, wo ich groß geworden bin, hatten wir eine ziemlich heiße Kellertreppe. Und du gehst einfach eine Stufe der Kellertreppe hinunter. Das heißt, wenn du die Resignation annimmst und etwas tust oder denkst, was Gott nicht will, und dann eine Enttäuschung erlebst, dann gehst du eine Treppe runter. Wenn du das 10-mal hintereinander erlebt hast, gehst du 10 Treppen runter. Wenn du auf der obersten Stufe vom Angesicht Jesu stehst und du gehst 10 Treppen runter, wie weit bist du dann weg vom Angesicht Jesu? Genau 10 Treppen. Und in dem Moment, wie du wieder anfängst, gehorsam zu sein und auch gehorsam zu sein in dem Punkt, dass du nicht übers Geschriebene rausgehst, alles aus deinem Schädel rauswirfst, aus deinem Leben, wo Gott nichts dazu sagt, da gehst du mit jedem Punkt, wo du hier gehorsam bist, gehst du eine Treppe wieder hoch. Und am Schluss stehst du wieder vom Angesicht Jesu. Das ist ein Prozess, das ist eine Übung. Wisst ihr, ich habe oft gar nicht erkannt, dass ich schon ein paar Treppen unter bin. Bis ich dann im Keller war. Wenn du mal im Keller bist, wird es schwierig. Gell? Da musst du anfangen, systematisch wieder die Treppe hochzugehen. Es war mir nicht möglich, mit einem Sprung aus dem Keller wieder nach oben also wo das normale Wohngebiet oder der Wohnbereich beginnt hochzugehen. Du kannst in der Regel nicht mit einem Glaubenssatz, das muss klar sein, ich kann nicht mit einem Glaubenssatz sagen, alles, was ich jetzt geistlich falsch gemacht habe, wo ich die Treppe runter bin, mit einem Glaubenssatz gehe ich hoch, gehe nicht. Sondern du musst Treppe für Treppe, du kannst schon mal 2 Treppenstufen nehmen oder auch 3 im Glauben, aber mehr nicht. Das heißt, du musst wieder schön systematisch hochgehen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Er sagt praktisch, wir gehen mit dem Wort Gottes sauber um. Wir fälschen nicht. Wir sind, wisst ihr, hinterlistig. Wem bin ich denn eventuell hinterlistig? Mir selber gegenüber. Paulus hat es natürlich jetzt auf seinen Dienst bezogen. Aber das spielt hier eine Rolle. Und er sagt, weil nämlich den Leuten, die ungläubig sind, einfach das alles verhüllt ist. Aber wir sind ja gläubig, wir haben den Geist des Glaubens. Also uns darf das nicht passieren. Aber es passiert uns genauso wie die Ungläubigen. Wir kommen dann in eine Verblendung hinein, die letztendlich dramatisch ist. Und dann sagt er ab Vers 4, sagt er etwas, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Dann sagt der Vers 6, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Sobald ich enttäuscht bin, stehe ich nicht vorm Angesicht Jesu, ich sehe dann diese Herrlichkeit nicht mehr. Und ihr könnt ganz einfach feststellen, wie weit ihr die Kellertreppe schon runtergegangen seid, indem ihr einfach kontrolliert, wie sehr bist du von der Person Jesu fasziniert. Wie sehr bist du von meinem Jesus fasziniert? Wenn du merkst, dass du von meinem Jesus nicht mehr fasziniert bist, 100%, du bist die Kellertreppe runtergegangen. Die Enttäuschungen haben dich schon angefangen aufzufressen. Sie haben angefangen, dich zu enttäuschen. Sie haben angefangen, dich zu zermürben. Sie haben angefangen, dir die Stellung in Christus madig zu machen. Du gehst weg. Wisst ihr, und das ist das Negative. Man muss das einfach sehen. Ich habe ja die ersten 2 Teile einmal vorgestellt, wie die Anfechtung eigentlich von Gott her eher Fürsorge etwas Positives ist. Aber ich möchte es nicht verhehlen. Wenn wir falsch reagieren, zerstört sie uns. Das müssen wir einfach ganz ehrlich zugeben. Sie macht uns kaputt. Sie zertrümmert uns. Und was ist Resignatio? Resignatio ist Verlust der Hoffnung. Man hat keine Hoffnung. Was ist das? Keine Hoffnung. Man glaubt nicht, dass es besser wird. Man glaubt nicht, dass man wieder Sieg hat. Man glaubt nicht, dass man es schafft. Man glaubt nicht, dass man wieder ein brennendes Herz für den Herr Jesus hat. Man hat dieses kindlich eifältigende Brennen dem Herr Jesus gegenüber, hat man nicht mehr. Man glaubt auch nicht mehr, dass man es kriegt. Man sagt, ja, ich habe jetzt so viel erlebt und es ist halt jetzt negativ. Und das ist typisch die Stimme Satans, der uns zertrümmern will. Und jetzt sagt Paulus hier in unserem Text, ich lasse mir das nicht gefallen. Aber jetzt kommt halt etwas, in 2. Korinther 4, 7 sagt dann Paulus, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wieso das heißt? Mein Gefäß ist zuerst einmal als gefallene Natur, aber immer wiedergeborene, schwach. Das heißt, die Schwäche, dass man dazu neigt, resigniert zu werden, dass man dazu neigt, das ist einfach drin bei uns, negativ auf Anfechtung, auf Prüfung zu reagieren, das ist einfach da. Paulus sagt, wir haben ein irdenes Gefäß, das ist ein Gefäß der Schwäche. Und jetzt sagt er klipp und klar, die Kraft in dem Gefäß kommt von Gott. Das heißt, dass mein Gefäß schwach ist, spielt keine Rolle, wenn ich Gott mit seiner Kraft in diesem schwachen Gefäß wirken lasse. Dann kann ich das hinweg tun und da wird nichts passieren. Und jetzt erklärt er dann ab Vers 8 etwas, das ist schon dramatisch. Und das kommt dann in Vers 11 auf den Höhepunkt, wo er sagt, um Jesu Willen werden wir dem Tod preisgegeben, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Leib. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. In unserer Seele muss durch die Erfechtung das Leben Jesu, die Stellung zu ihm, muss letztendlich aufleuchten. Die muss letztendlich ausgelöst werden. Wenn ich das nicht mache, dann passiert das, was er hier sagt, dann kommt der geistliche Tod. Wisst ihr nochmal, da haben wir uns richtig versteht. Es gibt keinen passiven, neutralen Bereich. Entweder habe ich pulsierendes Leben aus Gott, aus dem Herr Jesus, oder ich habe den geistlichen Tod. Da gibt es kein Neutrales. Wisst ihr, Teufel sagt immer, Karl Hohmann, reg dich nicht auf, du kannst ja neutral sein. Nein, ist gelogen. Entweder pulsiert das Leben vom Herr Jesus oder der geistliche Tod ist da. Entweder oder. Entweder habe ich Hoffnung oder Resignation. Es gibt keinen Mittelbereich. Es gibt keine Neutralität. Wisst ihr, das muss ich lernen. Ich kann hier nicht das Spiel spielen, indem ich sage, naja, ich bin jetzt weder resigniert, noch habe ich Hoffnung. Kennt die Bibel nicht. Entweder habe ich Hoffnung oder ich bin resigniert. Dazwischen gibt's nichts. Und Paulus sagt, das kommt vor unserem Gefäß, das kommt vor unserer alten Natur. Wenn du aber die Kraft Gottes auf dich wirken lässt, dann wird dein Gefäß praktisch uninteressant, weil die Kraft Gottes in diesem Gefäß so wirken kann, dass du trotzdem voll Hoffnung bist. Ist ja, das alles ist eigentlich etwas, wie soll ich das nennen? Wenn du das jetzt anguckst, was er danach schreibt, das hat mit dem zu tun, dass wir das verarbeiten. Er sagt zum Beispiel in 8, wir werden überall bedrängt. Das ist das Wort, und da ist die gleiche Wortwurzel, Glipsis. Wir müssen durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen. Überlegt einmal, wir lesen einfach drüber. Wisst ihr, was er da sagt? Wir werden überall bedrängt. Wisst ihr, was das heißt? Ich habe diese Trübsal, diese Form der Anfechtung habe ich dauerhaft am Hals. Es gibt keinen Bereich, wo das nicht passieren kann. Ich habe es im Hals. Sagt, aber nicht erdrückt. Also er sagt jetzt praktisch etwas. Er sagt, diese Drangsal, diese Trübsal ist etwas, das dauernd auf mich einströmt, aber sie hat keine Wirkung auf mich. Warum? Er wird nicht erdrückt. Die Wirkung ist gleich null, weil ich Hoffnung habe, weil ich die Erlösung habe, weil ich das vollkommene Opfer habe, weil ich der Herr Jesus habe, weil ich richtig reagiere. Darum wirkt es nicht. Wisst ihr, jetzt kommt der Gläubige immer und da kommen die Verführer. Ich komme aus der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Das hat man uns dann weiß gemacht, wenn du der Heilige Geist hast, wenn du Geistestaufe hast, dann hast du das nicht mehr. Das stimmt aber nicht. Sondern das ist ganz einfach so, ich habe das immer, aber ich muss überwinden durch das vollkommene Opfer Jesu. Mir haben gesagt, wenn du mal die Geistestaufe hast, dann geht's dir gut. Ich habe das geglaubt. Dann hatte ich die Geistestaufe und dann ist es noch dreckiger. Wisst ihr, und das ist ganz einfach. Wobei ich sage, muss ich sagen, auch nicht alle, aber das ist der Trend dieser Bewegung. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit. Es ist nicht schlimm, wenn ein Gläubiger in Verlegenheit kommt. Wenn der Gläubiger Probleme hat, aber nicht in Verzweiflung. Resignation ist eine Form von Verzweiflung. Wenn du jetzt deine Seele kontrollierst und merkst, dass du resigniert bist, dass du eine bestimmte Verzweiflung hast, bist du die Kellertreppe runtergegangen. Da musst du jetzt hingehen und sagen, jetzt gehe ich die Kellertreppe wieder hoch. Was heißt das? Du schmeißt die Resignation raus, du gehst einfach hin und suchst das Angesicht Jesu. Du suchst, wie man richtig darauf reagiert. Paulus erklärt etwas und das ist das, was der Teufel dir lügemäßig die ganze Zeit vorlügt, dass es nicht so ist. Er sagt nämlich in Vers 13, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben. Jeder Wiedergeborene hat den Geist des Glaubens. Das heißt, jeder Gläubige kann durch das, dass er den Heiligen Geist hat, sobald er sich am Herr Jesus öffnet, kann er alles, ohne jede Einschränkung, was die Bibel sagt, geistlich im Glauben annehmen. Die Bibel lehrt an keiner Stelle, dass es eine Einschränkung gibt, wenn ich den Geist des Glaubens auf mich wirken lasse. Wenn ich einfach im Glauben vor Gott und vom Herrn Jesus ergreife und annehme, dass ich den Geist des Glaubens habe. Die Bibel sagt zum Beispiel, du bist mit Christus gekreuzigt, halte dich dafür. Da gibt es keine Möglichkeit, wenn ich jetzt im Glauben komme, dass ich mich nicht dafür halten könnte. Wisst ihr, ich kann das alles. Und jedes Mal, wenn ich im Glauben die Heilswahrheit annehme, gehe ich eine Treppe hoch. Wisst ihr, kommen Gläubige und sagen, ich habe eine Sünde, wo ich immer wieder falle, ich bin jetzt schon 12 Mal gefallen, jetzt kann ich nicht mehr, Gott wird mich nicht mehr annehmen. Und ich sage, Entschuldigung, wo steht das? Sondern die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Missetat. Das ist dann der Geist des Glaubens. Der glaubt, dass das stimmt, was die Bibel sagt, sich im Glauben draufstellt, dann geht schon die erste Stufe wieder hoch. Da kommt die nächste Stufe, wo die Bibel klipp und klar sagt, dass Gott uns in Christus sieht. Da gehst du die nächste Stufe hoch. Dann suggerierst du und erkennst, dass dann er ja mit dir zufrieden ist. Da bist du schon wieder eine Stufe höher. Und mit jedem Glaubensschritt, den du im Glauben, das, was die Bibel sagt, annimmst, gehst du eine Treppe wieder hoch und am Schluss bist du aus dem Keller raus. Aber in dem Moment, wie du stagnierst, und nichts tust, weißt du, was dann passiert? Dann bleibst du genau auf der Stufe stehen, wo du bist. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich darf nicht passiv sein, sondern ich muss hier geistlich einfach wie ein kleines Kind vorwärts gehen. Und Paulus geht einfach davon aus, dass ich mich nicht entmutigen lasse. Vers 16 sagt er, darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir den Geist des Glaubens haben. Weil wir trotz einem schwachen Gefäß die Kraft Gottes haben. Ich hab's doch, wisst ihr, wo ich das einmal erkannt habe, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwach ich sein kann. Ich kann so schwach sein, ich bin schon bei Verkündigungen, bin ich vorne gestanden, ich habe eigentlich geglaubt, ich kippe jetzt um. In dem Moment, wie ich den Geist des Glaubens aktiviere und einfach sage, Herr, du hast mich berufen, heute zu predigen, ich werde jetzt predigen und es wird jetzt wirken. Dann sagt der Teufel, guck mal, wie du aussiehst. Du hast dich nicht sauber vorbereitet, du hast ja keinen klaren Gedanke über das Thema, was willst du da vorne? Wenn ich mit dem Geist des Glaubens davor gehe, dann funktioniert die Verkündigung, wie wenn ich der best vorbereitete Mensch der Welt wäre, wie wenn ich nur von Gott direkt inspiriert wäre. Ihr versteht, was ich meine? Weil der Geist des Glaubens immer am Herr Jesus die Möglichkeit gibt, mich zu benutzen. Und ob das Verkündigung ist, oder ob du Zeugnis gibst, oder du evangelisierst, ob du jemand hilfst, ob du mit jemand sprichst, spielt überhaupt keine Rolle. Sobald du im Geist des Glaubens erwartest, dass das vollkommene Opfer bei dir wirkt, wirkt das Ganze. Sobald du nichts tust, wenn ich das nicht erwarte, was bin ich dann? Passiv. Was passiert, wenn es kein neutraler Bereich gibt? Dann rutsche ich automatisch wieder eine Treppe runter. Und von daher geht die Bibel davon aus, dass ich eigentlich die ganze Zeit geistlich aktiv und nicht passiv sein darf. Und dass ich die ganze Zeit voll erwarten muss, dass das vollkommene Opfer bei mir wirkt. Jetzt kommt natürlich ein Problem. Ich weiß nicht, ob dir klar ist, ich habe das auch lernen müssen. Ich habe, und du hast das auch, einen Lügner in mir drin. Wisst ihr, wie der Lügner heißt? Das ist ein schöner Lügner. Das ist ein netter Lügner. Manchmal kann das ein ganz lieber Lügner sein. Wisst ihr, wie der heißt? Gefühl. Das Gefühl ist die Falle. Ich fühle mich elend. Bin ich wegen dem elend? Nö. Ich fühle mich wunderbar. Bin ich wegen dem wunderbar? Nö. Wisst ihr, das Gefühl hat mir Gott die Augen geöffnet. Isaac war blind. Und dann kommt sein raffinierter Sohn Jakob, der Versehalter, und betrügt ihn. Wisst ihr, wie er ihn betrügt? Jakob hat Isaac betrogen mit dem Gefühl. Da war seine liebe Mutter, war ganz schön Werkzeug hier für diese Dinge. Sie ist einfach hingegangen, hat gesagt, der sieht ja nichts. Jetzt legen wir ihn rein übers Gefühl. Esau war haarig, wie ein Bär. Und Jakob war ein glatter Jüngling. Ist er ganz einfach hingegangen und hat ein Fell über seine Arme gebreitet, weil er wusste, sein Vater testet ihn. Sein Vater sagt, lass mich fühlen, ob du mein Sohn Esau bist. Er geht drüber übers Fell, streicht ihm drüber und fühlt Haare. Er fühlt hier, da ist was. Ja, das muss Esau sein. Wenn man sich so anfühlt, dann muss man das sein. Und dann sagt er das Totale. Obwohl er blind war. Er sagt, aber die Stimme ist die Stimme Jakobs. Die Stimme ist ein Bild fürs Wort Gottes. Hätte er der Stimme, dem Wort Gottes geglaubt, hätte er gewusst, ich werde soeben betrogen. Es ist Jakob und nicht Esau. Und da ist mir klar geworden, das Gefühl lügt mich an und das Wort Gottes, die Stimme sagt mir immer die Wahrheit. Und jetzt muss ich eine Entscheidung fällen. Glaube ich im Gefühl oder glaube ich am Wort Gottes? Teufel sagt zu mir, guck mal, wie du gegen die Sünde lau bist. Du bist ja so schwach, schäm dich, da funktioniert gar nichts. Ich kann aber hingehen und sagen, ja, aber ich bin mit Christus gekreuzigt. Ein Toter kann die Sünde nicht begehen. Ein Toter kann nicht sündigen. Also nehme ich an, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Römer 6, 11. Nehme es einfach im Glauben an, durch den Geist des Glaubens. In derselben Sekunde wechsle ich vom Gefühl, wo ich mich elend fühle als Versager, wechsle ich zu der Tatsache und in derselben Sekunde bricht die Sünde in mir. Die bricht in mir. Das ist Fakt. Die bricht aber nur, wenn ich im Glaube das tue. Und dann kommen immer die Leute und sagen, ja, das ist ja Werksgerechtigkeit. Das stimmt nicht, sondern die Bibel hat uns den Geist des Glaubens gegeben, dass ich ihn benutze. Das hat überhaupt nichts mit Werksgerechtigkeit zu tun. Das ist nur eine Reaktion, eine gottgewollte Reaktion auf das vollkommene Opfer. Ich reagiere nur auf das vollkommene Opfer durch den Geist des Glaubens, der in mir drin ist. Wisst ihr, und von daher habe ich mir etwas gemerkt. Ich bin nie der Täter, ich bin immer nur der Reagierende. Ich reagiere immer nur aufs vollkommene Opfer. Und wenn ich aufs vollkommene Opfer reagiere, jedes Mal, wenn ich reagiere, gehe ich eine Treppe aus dem Keller hoch. Jedes Mal, wenn ich nicht reagiere, bleibe ich zuerst mal auf der Treppe stehen, dann schickt mir der Teufel das Nächste in der Erfechtung, dann gehe ich eine Treppe runter. Also es hängt alles, das was Paulus hier an die Korinther schreibt, er sagt praktisch, du darfst nicht passiv sein, du darfst dich nicht entmutigen lassen und sagt klipp und klar, der äußere Mensch geht zugrunde. Wisst ihr, ich sage es mal vorsichtig, wenn du körperlich Probleme hast, auch krankheitsmäßig, dann sagt das zuerst schon mal nichts aus, weil Paulus sagt, der Innere wird Tag für Tag erneuert. Dein körperlicher Zustand hat keinen Einfluss auf den Geist des Glaubens. Dein körperlicher Zustand hat keinen Einfluss, dass der innere Mensch vollkommen gesund, vollkommen lebendig, vollkommen funktional ist. Der Teufel sagt, wenn du schon so schwach bist körperlich, dann bist du auch geistlich schwach. Das ist eine Lüge. Du kannst körperlich kurz vorm Zusammenbruch sein und geistlich vor Kraft strotzen. Geht. Aber ich muss glauben. Ich muss das glauben, was die Bibel sagt. Wenn sie das nicht sagen würde, durfte ich es nicht annehmen. Aber wenn sie es sagt, dann muss ich es annehmen. Und ich habe den Geist des Glaubens. Ich kann jetzt vorwärts gehen und kann die Erfechtung ausschalten, indem ich meine ganzen Gedanken auf ihn richte. Und wenn du das Alte Testament liest, du hast so viele Beispiele auch im Alten Testament, wie man das macht oder wie man es nicht macht und wie das Ganze wirkt. Und zwar, es heißt in Jeremia 6, Vers 19, höre es, Erde, sieh, ich will Unheil über dieses Volk kommen lassen. Erzähl mal, was da steht. Die Frucht ihrer Gedanken. Das ist das Problem. Die Frucht meiner Gedanken. Was ich vom Teufel an Gedanken annehme, bringt mir Unheil. Was ich an Gedanken vom Wort Gottes annehme, bringt mir Heil. Nochmal, damit wir uns richtig verstehen. Teufel heißt immer Unheil. Der Herr Jesus heißt immer Heil, Rettung. Und ich entscheide selber mit dem, wem ich glaube, dem Teufel oder dem Herr Jesus, was mit meiner Erfechtung passiert. Wisst ihr, und jetzt, wenn das wirklich stimmt, dass es nur darum geht, vorm Angesicht Jesu zu stehen und von ihm alles zu erwarten, dann muss die Bibel lehren, dass er meine totale Hoffnung ist. 1. Timotheus 1, Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Die Hoffnung ist eine Person. Versteht ihr? Das hat alles nur mit dem zu tun, auch in der Erfechtung, wie ich zu der Person Jesu stehe. Stehe ich zu der Person Jesu richtig, dann bricht durch den Geist des Glaubens die Hoffnung auf und dann wird jede Resignation hinweggeschossen. Sobald du deinen Gefühlen nachgibst und sagst, ich bin so elend, ich fühle mich so elend, ich fühle. Wisst ihr, wenn ich Seelsorge habe, ich habe hoffnungslose Fälle oft, aber ich habe noch keinen gesehen, der es nicht geschafft hat, wenn er geistlich vorgeht, da kommt immer die gleiche Aussage. Ich fühle, ich denke, ich meine, ich weiß, ich habe erfahren, und man sagt, ist alles Quatsch. Ihr sagt, die Bibel sagt, die Bibel sagt, die Bibel sagt, die Bibel sagt. Und sobald die beginnen, das zu glauben, durch den Geist des Glaubens, Wiedergeborene, stellt sich dein Glaube drauf, geht sie jedes Mal eine Stufe hoch. Und es ist in der Regel nur eine kurze Zeit, dann sind sie durch. Ich habe hier seelsorgerliche Erfahrungen, da bleibt mir die Luft weg. Wo Leute praktisch im Zustand waren, dass du sagtest, keine Hoffnung mehr. In dem Moment, wie sie diesen geistlichen Weg gehen, dass sie nicht mehr ihrem Gefühl glauben, nicht mehr die Situation selber beurteilen, sondern nur vom Angesicht Jesu steht, alles von ihm erwartet. Und da gibt es ein Gebet, das ist eigentlich gefährlich. Du gehst hin zum Herrn Jesus und sagst, du bist mein Herr, mach mit mir, was du willst. Ich bin ein Sklave Jesu Christi, sagt Paulus. Mach mit mir, was du willst. Du kannst mit mir alles machen, was du willst. Ich glaube, dass die vollkommene Erlösung für mich, schwache Menschen, und Paulus sagt klipp und klar, der Herr Jesus sagt zu ihm, meine Kraft ist in der Schwachheit mächtig, 2. Korinther 12, dass deine Kraft genügt, um meine Schwachheit hinwegzuwischen. Deine Erlösung reicht für mich. Wisst ihr, darf ich mal ganz ehrlich sein? Ich muss aufpassen, was ich sage, nur sage die Leute, du bist sonst nicht ehrlich. Das meine ich nicht. Sondern ich meine etwas, darf ich es ganz krass sagen. Wenn du sagst, ich bin so schwach, ich bin so elend, dass es bei mir nicht wirkt. Wisst ihr, was das ist? Jetzt kommt der Teufel und sagt, guck mal, wie demütig du bist. Wisst ihr, was das ist? Das ist die frechste Form des Hochmuts, die es gibt. Wisst ihr, was das heißt? Ich bin so ein besonderer Mensch, dass das Opfer Jesu bei mir nicht wirkt. Weil ich so besonders bin, wirkt das Opfer bei mir nicht. Und dann musst du dem erst sorgen, statt ihn schön zu hätscheln und zu streichen, ach du Armer, ich bete für dich, komm und so. Dann musst du dem sagen, du bist ein Narr. Da musst du hart werden, hart wie Stahl. Du musst demjenigen sagen, du bist ein Narr. Glaubst du, dass du so was Besonderes bist, dass das Opfer bei dir nicht wirkt? Geschwister, lasst euch etwas gesagt sein. Wenn ihr glaubt, dass das Opfer bei euch nicht wirkt, seid ihr in Wirklichkeit Gott gegenüber absolut hochmütig. Und Gott widersteht dem Hochmütigen und dem Demütigen gibt er Gnade. Das ist der krasse Gegensatz zu Demut. Ihr werdet nicht herauskommen, und zwar wegen eurem Hochmut. Ich rede nicht theoretisch. Ich habe genau diese Phase jahrelang durchlebt. Ich bin in der Seelsorge rumgekrochen. Ich kann es euch nicht sagen. Ich war einer von den Leuten, die ich heute fürchte, wenn sie zu mir kommen. Die Leute, wo ich sage, wenn du den annimmst, kriegst du nie mehr Ruhe. So war ich. Und dann habe ich Leute gehabt, einen Seelsorger, der hat mich 6 Stunden erkehrt. Ich höre keine 6 Stunden an. Der hat mich tatsächlich 6 Stunden erkehrt. Hat den ganzen Unsinn, den ich losgelassen habe, genau das alles, was ich jetzt beschrieben habe, dieses Selbstmitleid, dieses ich bin der Elendste, ich bin der Schwächste, hat er 6 Stunden erkehrt. Wo ich fertig war, hat er mich angeguckt, hat einen Satz gesagt, nur anfechten. Ein Satz. Wisst ihr, das ist das Problem. Es läuft über meine Gedanken. Es läuft über meine Vorstellung. Und wenn ich die falsche Vorstellung habe, dann habe ich eine Beschmutzung des Geistes, meines wiedergeborenen Geistes habe ich, nämlich eine falsche Einstellung. Und dann komme ich aus der Kellertreppe nicht rauf. Wenn ich aber glaube, dass er meine Hoffnung ist, dann muss ich ja ganz klar sagen, jetzt sind wir primitiv, dann sage ich, wenn ich noch so resigniert bin, ich komme zu meinem Jesus, stelle mich vor sein Angesicht, dann muss die Hoffnung sofort aufflammen. Sofort gehe ich die erste Treppe hoch, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste, die siebte, die achte, die neunte. Es geht nicht mit einem Schritt, aber sobald ich vom Angesicht Jesu stehe bleibe, gehe ich die Treppe wieder hoch und bin oben. Wenn ich dann sage, naja, ich bin nicht resigniert, ich glaube, dass ich schaffe, ich glaube, dass ich durchkomme, ich glaube, dass ich überlebe, ich glaube, dass Gott mit meinem extremer Charakter, und Geschwister, ich weiß nicht, was ihr für Charakter habt, aber ich habe einen extremen Charakter, das darf der glauben. Ich und meine Frau haben manchmal schon so im Spaß zueinander gesagt, ich habe ihr gesagt, was alles wäre, wenn ich nicht gläubig wäre. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich wäre extrem. Ich war extrem, bevor ich bekehrt war, und ich wäre jetzt furchtbar extrem. Mein Kollege hat ja mal zu mir gesagt, du warst in der Welt der Schlimmste, jetzt bist du bei den Frommen der Schlimmste, hat er zu mir gesagt. Aber ihr versteht, aber das meine ich nicht, sondern geistlich, ich glaube, dass ich geistlich normal bin, wenn ich vorm Angesicht Jesu stehe. Ich glaube, dass ich normal bin und nicht extrem. Wenn ich glaube, dass das vollkommene Opfer immer, zu jeder Zeit, wenn ich im Glauben komme, bei mir wirkt und auch meine Probleme vollständig auslöscht. Ist das Hochmut? Nein. Es ist Hochmut, wenn ich sage, bei mir wirkt es nicht. Weil ich dann sage, ich bin so besonders, dass nicht wirken kann. Wisst ihr, es ist so, die Bibel sagt, du musst wegblicken von deinen Problemen, Hebräer 12, du musst hinblicken auf Jesus, der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Und ihr kennt den Lieblingsjünger Jesu, Johannes. Wenn es einen Mann gab, der gewusst hat, dass der Herr Jesus seine einzige Hoffnung ist, dann er. Er war der, der an der Brust Jesu gelegen hat. Ein ganz anderes Verhältnis wie in Petrus. Und dieser Mann hat es erlebt. Er ist der einzige Apostel, der einzige, der kein Märtyrertod starb. Alle anderen Apostel sind Märtyrertod gestorben, er nicht. Und dieser Mann wurde auf der Insel Patmos, man sagt 95 nach Christus, eingesperrt. Er war kaputt. Er hat hier gesehen, wie alle seine Mitbrüder und Mitapostel sterben. Er war wohl einer der Jüngsten. Er hat gesehen, wie das Reich Gottes zu Ende geht. Er hat gesehen, wie die antichristlichen Kräfte alle stärker werden. Das sehen wir heute auch. Ganz ähnliche Situation. Und er beschreibt dann ab Vers 9 vor Offenbarung 1, dass der Jesus sich ihm offenbart. Er sagt in Vers 10, ich war im Geist am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Darf ich mal ganz dumm fragen, wieso hört der das hinter sich? Wenn ich vorm Angesicht Jesu stehe, wo kommt dann die Stimme Jesu her? Von vorne. Er sagt, ich hörte hinter mir die Stimme. Und der Jesus redet ihn an. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamus, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Er sagt praktisch, hier hast du einen Auftrag von mir. Er redet ihn an. Er redet ihn an, wie wenn nichts wäre. Und das ist der Jesus. Er beauftragt dich auch, wenn du schon eine Kellertreppe runtergegangen bist. Wisst ihr, es kommt der Teufel und sagt, wenn du schon drei Kellertreppen runtergegangen bist, dann beauftragt er dich nicht mehr. Stimmt nicht. Ich bin ein Sklave Jesu. Und das siehst du hier beim Johannes. Er beauftragt dich auch, wenn du ihm der Rücken zukehrst und wenn du schon fünf Treppen runtergegangen bist. Er will dich trotzdem benutzen, weil er dein Herr ist und du ein Sklave. Und jetzt heißt es in 12, und ich wandte mich um. Weißt du, und das ist der erste Schritt, die Kellertreppe hochzugehen. Ich wende mich um und stelle mich wieder vors Angesicht Jesu. Und jetzt heißt es, um nach der Stimme zu sehen, die mit mir redete. Wenn der Herr zu dir redet, durchs Wort Gottes, durch Situationen, durch Anfechtung, durch Prüfung, dann darf das immer nur eine einzige Reaktion meinerseits haben, dass ich vors Angesicht Jesu gehe. Wenn es dir dreckig geht, dann musst du Bibel lesen. Wenn es dir dreckig geht, dann musst du beten. Wenn es dir gut geht, auch okay, aber wenn es dir dreckig geht, dann musst du erst recht Bibel lesen. Dann musst du erst recht beten. Dann musst du erst recht vors Angesicht Jesu gehen. Und als ich mich umwandte, er nimmt jetzt die richtige Haltung ein, da sah ich sieben goldene Leuchter. Was sieht er als erstes? Das Reich Gottes. Und inmitten der sieben goldenen Leuchter einer, der einem Sohn des Menschen glich und so weiter. Er sieht in der Mitte des ganzen Reiches Gottes, in der Mitte von allem, was göttlich ist, die Person Jesu. Er sieht das Zentrum, so wie es der Heilige Geist offenbart, wie Gott der Vater es will, dass immer der Herr Jesus Zentrum ist. Alles ist von ihm, durch ihm und zu ihm hin. Das heißt, in dem Moment siehst du wieder ihn. Und in dem Moment, wie er ihn sieht, jetzt kommt das, was wieder typisch ist für Seelisches. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Aber, wisst ihr, was jetzt ist? Obwohl er vom Herr Jesus niederfällt wie tot, hat er sein Angesicht trotzdem immer Jesus zugewandt. Er hat die richtige Haltung. Und die größte Schwäche, selbst wenn du dann innerlich voll vom Herr Jesus zusammenbrichst, wenn du sein Angesicht suchst und dich ihm zugewendest, passiert das Gleiche. Er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast, was ist und nach diesem geschehen soll. Ich weiß nicht, wie ihr Bibel lest, aber was sagt der Herr Jesus zum Johannes, seiner Fehlhaltung? Was sagt der Herr Jesus zu ihm, dass er ihm den Rücken zuwendet? Was sagt der Herr Jesus zu ihm, als er zusammenbricht? Was sagt er zu ihm? Wisst ihr, was er sagt? Nix. Er sagt nix. Wisst ihr, warum? Sobald du dem Herr Jesus das Angesicht zuwendest, spielt das alles gar keine Rolle mehr. Es ist vor Gott ein Nichts. Was siehst du dann? Ihn. Der Herr Jesus offenbart sich und sagt, ich bin der Erste, ich bin der Letzte, ich kontrolliere alles. Er sagt nicht zu ihm, Johannes, das ist der Teufel, der so redet. Wie konntest du dem Herr Jesus den Rücken zuwenden? Der Jesus sagt was ganz anderes, sagt, ich bin der Erste, ich bin der Letzte. Er sagt, ich bin lebendig, obwohl ich tot war. Ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel des Todes. Wohl hatte auch Johannes Todesangst, dass er jetzt auch als Märtyrer sterben musste. Könnte ich mir vorstellen. Aber er sagt ihm hier klipp und klar, nur was ihn betrifft. Wisst ihr, was das bedeutet? Ganz praktisch. Du musst einfach praktisch denken bei der Bibel. Er wendet den Blick von seinen Problemen weg. So sagt Hebräer 12, wegblicke von dem, was mich betrifft, hinblicke zu ihm. Er sieht jetzt plötzlich der Herr Jesus. Und in dem Moment sagt der Herr Jesus, geh hin und schreibe. Und jetzt hörst du nichts mehr vom Gejammer. Jetzt hörst du nichts mehr von Anfechtung, nichts mehr von diesen ganzen Dingen, sondern jetzt beginnt er zu arbeiten für den Herr Jesus. Wisst ihr, und da siehst du etwas, der Herr Jesus will gar nicht unsere Situation letztendlich dann hinterher analysiere, er will uns nicht hier ins Gewisse reden, er will uns hier gar nichts tun, er will bloß eins, dass ich vor seinem Angesicht stehe. Und begreift ihr, dem Teufel sei Ziel ist es immer, dass ich dem Herr Jesus den Rücken zuwende, dass ich resigniert werde, dass ich passiv werde, dass ich die Treppe runtergehe, dass ich nicht mehr vorwärts gehe, keine Hoffnung habe, nichts für den Herr Jesus tue, das passiert nämlich dann alles, und dass ich einfach, ich sag's mal so, geistlich, Schritt für Schritt, zermürbt werde, einschlafe, weniger werde, schwächer werde. Und der Jesus sagt ganz einfach, sieh mich. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte, ich bin lebendig. Ich bin der, der letztendlich alles kontrolliert, auch die Schlüssel des Todes bis zu deinem Leben. Ich entscheide, was mit deinem Leben passiert, bis zum Tod. Und wenn du jetzt hingehst wie ein Paulus und sagst, ich bin ein Sklave Jesu Christi, mach mit mir, was du willst, ich habe den Geist des Glaubens, ich diene dir. Und egal, wie meine Situation ist, die kann noch so schlimm sein, du bist der Lebendige, du kontrollierst alles, du bist El Shaddai, das heißt der Lebendige, der, wo wirklich alles kontrolliert, der Allmächtige, dann sagt die Bibel was ganz Einfaches. Dann ist vom Herr Jesus meine Schwäche nicht mehr existent. Dann ist meine Zermürbung, meine Resignation, meine Passivität gar nicht mehr da. Dann schellt sofort das, was er hier sagt, ich bin der Lebendige, dann schellt das geistliche Leben durch den Heiligen Geist, der in mir ist, sofort ein. Ich stehe sofort vorm Angesicht Jesu und wisst ihr, was dann passiert? Du kannst sofort dienen. Du kannst sofort dem Herrn dienen. Du brauchst auch nicht mehr hinter dich blicken. Warum sagt Paulus in Philipper 3, ich vergesse, was da hinten ist? Wisst ihr, dieser Paulus sagt in Römer 7, ich elender Mensch. Da ist er die Kellertreppe runtergegangen. Ich, elender Mensch. Aber in dem Moment, wie er dem Herr Jesus begegnet, der Geist des Glaubens letztendlich aktiviert, indem er einfach glaubt, weil er es kann und alles auf den Herr Jesus richtet, sagt er, ich vergesse, was da hinten ist. Alles, was ich einmal als Fehler gemacht habe, jeder Fehler, den du begangen hast, auch in deinem gläubigen Leben, was glaubt ihr, wie viel ich Fehler begangen habe? Ich bin einmal hingegangen und habe nur einmal kontrolliert, ich habe es nicht einmal vollständig gemacht, wie viel ich menschliche, geistliche Beziehungen zerstört habe in meiner Dummheit. Wenn ich mich mit dem beschäftige, würde die ganze Zeit, dann würde ich meinen Dienst aufgeben, würde mir eine einsame Insel suchen und würde mich versenken. Wenn du aber sagst, Herr, ich vergesse, was da hinten ist, egal was ich mal kaputt gemacht habe, ich stehe vor dir und will dir dienen, dein Heiliger Geist reicht vollständig, dein vollkommenes Opfer reicht, deine Berufung für mich reicht, ich gehe vorwärts, egal was ich gemacht habe, jeder Fehler ist nicht mehr existent, ich vergesse, was da hinten ist, dann passiert das Gleiche wie hier. Und dann geht der Johannes hin und schreibt dieses gewaltige Werk der Offenbarung im Auftrag Jesu nieder. Dann tut Gott mit dir Gewaltiges. Ist euch klar, wie schmal die Grenze ist? Resignation, Einfluss des Teufels. Hoffnung, Einfluss Jesu Christi. Wenn du resigniert bist, dann stehst du nicht mehr vorm Angesicht Jesu, dann stehst du, ohne es zu wissen, vom Teufel und der redet dir alles ein. Der lügt dich an, dass sich die Balken biegen. In dem Moment, wie du das aufgibst und wieder im Glauben zum Herrn Jesus gehst, kommt sofort die volle Fülle des Heiligen Geistes und beginnt an dir zu arbeiten und du fängst an aufzublühen, du fängst an die Kellertreppe hochzugehen, du fängst an sofort wieder geistlich zu leben und du kannst vorwärts gehen. Wisst ihr, und dann kommt das, was Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Das ist der Grund, warum ich die Leute immer sage, nehmt ein neues Testament und unterstreicht, was Gott tut und dann unterstreicht, was ihr tun müsst. Und dann werdet ihr etwas feststellen. Die Leute, die lehren, dass wir kein freier Wille haben, da muss ich sagen, warum sagt dann die ganze Zeit der Bibeltext, folge mir nach. Dann sagt er, fliehe, glaube, bekenne. Warum sagt die Bibel dauernd in Befehlsform, ich soll was tun? Wenn ich keinen Wille habe, dann kann ich ja nichts tun. Aber Gott will, dass ich aktiv, aufgrund vom Wort Gottes, aber ja nicht übers Geschriebene raus, tu nichts, was die Bibel nicht sagt. Du brauchst nichts tun, was die Bibel nicht sagt. Wir haben ganz viele fromme, ich sag's mal so, Aktivitäten, wo Gott nie von uns will. Viele gehen geistlich kaputt, weil sie geistliche Dinge tun und versuchen zu tun, die Gott gar nicht will. Wir sind frömmer wie Gott, ist euch das klar? Und der Erfinder jeder Frömmigkeit, die falsche ist der Teufel. Er versucht uns eine falsche Frömmigkeit zu produzieren, dass wir nicht mehr die echte Frömmigkeit Jesu Christi tun. Und die ist viel einfacher, wie wir glauben. Die hat eigentlich nur ein einziger Fixpunkt, das ist die Person Jesu Christi. Ich stehe vor dem Angesicht Jesu, wie ein kleines Kind, erwarte, dass er durch die Bibel zu mir wirkt, also in mich hineinwirkt, erwarte, dass das vollkommene Opfer bei mir wirkt, fertig. Ist alles. Wenn ich das tue, gehe ich mit Riesenschritten, mit einem ungeheuren Tempo die Kellertreppe hoch. Und dann stehe ich vor meinem Gesicht Jesu und dann bin ich wieder Johannes. Obwohl ich ihm den Rücken zugekehrt habe, obwohl ich versagt habe, obwohl alles nichts war, kann ich sofort wieder Gott dienen im vollen Segen. Wisst ihr, wenn ich das begreife, dann wird diese ganze Erfechtung zum großen Segen. Wenn ich das nicht begreife, dann kann die Erfechtung bei mir bewirken, dass ich weiter zermürbt werde. Und wenn er gar nichts hier mitnimmt als ein einziger Punkt, in der Erfechtung kann ich alles machen. Es kann alles richtig, alles falsch sein. Aber ich darf alles tun oder nichts tun, spielt auch keine Rolle. Aber etwas darf ich nicht vernachlässigen vom Angesicht Jesu. Das Wichtigste, ich gehe vor das Angesicht Jesu und alles andere ist zweitrangig. Ob ich es tue oder nicht tue, ist völlig egal. Aber ich muss vor das Angesicht Jesu. Wenn ich dort bin, dann hat Gott durch die Erfechtung das erreicht, was er will. Ich behaupte jetzt einmal ganz einfach. Alle Prüfung, alle Erfechtung hat nur einen einzigen Punkt, dass das passiert, was Paulus an die Galater schreibt. Nicht ich, Christus. Dass ich von mir weggehe, von meinen Gefühlen, von meinen Vorstellungen und zum Herrn Jesus gehe und alles von ihm erwarte. Da kommen die Gläubigen, die ganz fromm und sagen, ja, ich bin ja immer noch nicht perfekt. Dann sage ich, zeig mir die Bibelstelle, wo die Bibel sagt, ich soll perfekt sein. Sondern die Bibel sagt, ich soll vollkommen sein. Wisst ihr, was das heißt? Das ist das Wort für erwachsen. Manchmal müsste die deutsche Bibel berichtigen und sagen, schreib vollkommen in Klammer erwachsen. Das heißt, du musst nur erwachsen sein. Und ein erwachsener Mensch kann von seinem Willen her entscheiden, dass er mehr Jesus dient, vor sein Angesicht geht. Und dann bricht jede negative Wirkung einer Anfechtung oder einer Prüfung zusammen. Ich sage es mal ganz einfach in der Schülersprache, du hast die Prüfung mit 1-0 bestanden. Sobald du vors Angesicht Jesu gehst, hast du die Prüfung mit 1-0 bestanden. Und das ist das Ziel. Jetzt versteht ihr, was Paulus sagt, wir lassen uns nicht entmutigen. Und wir lassen uns auch nicht ablenken von unserem äußeren menschlichen Zustand. Wenn der äußere Mensch zugrunde geht, stehe ich trotzdem vor ihm. Ich habe die Geschichte schon oft erzählt, ich möchte sie zum Schluss nochmals erzählen. Wir waren auf einer Wanderung und dann hat es geheißen, jetzt machen wir noch eine Andacht. War okay. Dann hat ein junger Bibelschüler hat eine Andacht gehalten. Also meine Oma hätte gesagt, es ist eine dünne Wassersuppe. War dünne Wassersuppe. Dann war ein Mann dabei, ein alter, gebrechlicher Prediger, der wohl schon in den letzten Zügen lag, lange hat er nicht mehr gelebt, war blind, vollkommen blind. Und dann hat man wohl schandenhalber, ich weiß nicht, ob es schandenhalber war, aber es könnte sein, hat man gesagt, naja, jetzt hat der Junge gesagt, jetzt soll der Alte auch noch was sagen. Und dann ist der alte Bruder hin, hat angefangen, einfach aus seinem Erlebnis mit dem Herrn Jesus bloß ein paar Sätze zu sagen. Und plötzlich hattest du ein Festmahl aufgetischt. Der junge Mann war sicher Intelligenzbürschlein, aber er stand nicht vorm Angesicht Jesu. Und dieser alte Mann ist durch viele Kämpfe, trotz seiner Blindheit, die hat ihn nicht gehindert. Das, wisst ihr, das Äußere hat nicht gehindert. Der andere hat gesehen, der hat nicht gesehen, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Trotz seiner Blindheit stand er vorm Angesicht Jesu. Und in dem Moment, wie er geredet hat, gingen Ströme lebendigen Wassers auf die Leute über. Ich habe sowas noch nie erlebt vorher. Es war für mich eines der schockierendsten Erlebnisse, das ich je geistlich hatte. Da ist mir etwas klar geworden. Der äußere Zustand spielt keine Rolle, sondern bloß mein innerer. Es spielt bloß eine Rolle, dass ich vor dem Angesicht Jesu bin. Und du kannst jeden Fehler gemacht haben, wenn du vor das Angesicht Jesu stehst, kannst du sagen wie der Paulus, ich vergesse, was da hinten ist. Gibt es dann, einfach menschlich logisch gesehen, einen einzigen Grund für Resignation? Ich weiß keinen. Es gibt keine Möglichkeit, dann zu resignieren. Wenn tatsächlich vom Angesicht Jesu alles vorwärts geht, alles funktioniert, alles klappt, egal was ich kaputt gemacht habe, wo ist denn ein Problem? Dann ist doch das, was die Bibel sagt, wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Dann versteht er, warum da steht weit. Vom Angesicht Jesu überwindest du weit. Überwinde ist ein griechisches Wort, kommt von Nike her. Das heißt siegen. Der Teufel gewinnt dann nicht, sondern der Herr Jesus gewinnt. Und dann kommt meine Seele zur Ruhe und dann hast du die Prüfung bestanden. Und da kannst du in aller Seelenruhe ganz normal geistlich leben und warten, bis die nächste Prüfung kommt, weil die kommt. Aber ihr begreift, das einzige Tödliche ist Resignation. In der ganzen Erfechtung, das einzige, was mich kaputt macht, ist Resignation. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir beten dich an, durch dein großes, vollkommenes Opfer und was du in unsere Herzen getan hast, so wie du es auch deinem Jünger Johannes getan hast, weicht jede Resignation vor uns. Wir können noch so tief im Keller sitzen, wir werden durch dich Schritt für Schritt, Stufe für Stufe dir entgegengehen, bis wieder unser Herz brennt für dich und das soll doch unser Ziel sein. Lass jede Erfechtung in unserem Leben, jede Prüfung dazu führen, dass wir neu vor dein Angesicht stehen, dass wir neu der Geist des Glaubens wirken lassen, dass wir uns neu auf die Verheißung der Schrift stützt und glaubet wie kleine Kinder. Und wir können es durch diesen wunderbaren Geist des Glaubens, dass alles so funktionieren wird. Dass wir nicht wie ein Isaak nach dem Gefühl gehen, sondern dass wir nach der Stimme, nach deinem Wort gehen. Und einfach erwartet, dass dann auch jede Resignation, jede Passivität aus unserem Leben hinweggeht. Und dass wir mit großer Hoffnung dir, dem Lamm, folgen bis zu der Stunde, wo du uns rufst. Wir beten dich dafür an.